NDR Info. Echo des Tages.
Auch an diesem zweiten Tag des neuen Jahres informieren wir Sie im Echo des Tages über die wichtigsten Ereignisse. Wir berichten in der kommenden halben Stunde über ein Papier der CSU zur Flüchtlingspolitik, das in Berlin für einige Diskussionen sorgt. Die CSU will Asylverfahren beschleunigen. Das ist auch Thema unseres Kommentars. Es sind dramatische Tage vor der Küste Italiens. Das liegt an immer neuen Flüchtlingsdramen, die sich dort abspielen. Und es liegt an der Bergung der ausgebrannten Fähre Norman Atlantic. Inzwischen ist klar, bei dem Unglück am vergangenen Sonntag ist auch eine Deutsche ums Leben gekommen. Auch dazu ausführliche Informationen. Weitere Themen, unter anderem der Chef der Bundesagentur für Arbeit schlägt eine freiwillige Rente mit 70 vor. Dieser Freitag war der erste reguläre Arbeitstag in Deutschland mit dem neuen gesetzlichen Mindestlohn. Und Uli Hoeneß ist seit heute Freigänger. Willkommen zum Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Mein Name ist Adrian Feuerbacher. Kommende Woche treffen sich die Bundestagsabgeordneten der CSU zu ihrer traditionsreichen Klausurtagung im idyllischen Wildbad Kreutsch in Bayern. Ein Thema, das dort auf der Tagesordnung stehen wird, ist indes wenig idyllisch. Es geht um die Frage, wie Deutschland mit Asylbewerbern umgehen sollte. Eine Beschlussvorlage für die Klausur wurde bereits heute bekannt und sorgte in Berlin für Gesprächsstoff. Wie überhaupt die Flüchtlingspolitik und die Pegida-Bewegung auch am Beginn des neuen Jahres die innenpolitische Debatte beherrschen. Christoph Brössel aus Berlin.
Das Papier der CSU trägt eine fast sachliche Überschrift für eine klare und ausgewogene Asylpolitik. Auf 5 Seiten haben die Autoren hier zusammengetragen, was aus ihrer Sicht dringend ist in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Auf den ersten Blick wenig Aufregendes, keine Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme, wer kein Aufenthaltsrecht hat, soll Deutschland schnell verlassen und Asylverfahren sollen beschleunigt werden. Das ist eine Forderung aus dem Koalitionsvertrag. Und die Regierungsparteien haben bereits zusätzliche Stellen für das Bundesamt für Migration genehmigt, um die Vereinbarung umzusetzen. Doch das reicht der CSU nicht. Es soll Schnellverfahren geben mit einer Entscheidung innerhalb von 6 Wochen. Vorbild Schweiz, und das ist neu. Für die Linkspartei gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen dieser Forderung und der Debatte um die Bewegung Pegida, die Bundesvorsitzende Katja Kipping.
Offensichtlich ist ja die CSU inzwischen der parlamentarische Arm von Pegida geworden. Pegida gibt die Losung und die CSU liefert dann die Gesetzesvorstöße.
Der CSU-Vorschlag sieht vor, die Asylanträge von Flüchtlingen unter bestimmten Voraussetzungen besonders schnell zu bearbeiten. Und zwar dann, wenn die Antragsteller aus sicheren Herkunftsländern kommen. Das sind Staaten wie Ghana oder Serbien, bei denen die Bundesregierung davon ausgeht, dass hier weder Krieg noch politische Verfolgung droht. Und zweitens sollen Flüchtlinge schnell eine Entscheidung erhalten, wenn sie bereits in einem anderen Land der EU registriert sind. Aus dem Bundesamt für Migration heißt es, in beiden Fällen würden bereits heute die Verfahren besonders schnell durchgeführt. Das Papier will die CSU auf der Klausurtagung der Landesgruppe in Wildbad Kreuth diskutieren. Und für viele ist klar, dass es gerade jetzt den Weg in die Öffentlichkeit findet, ist kein Zufall, sondern bewusste Kritik an der Bundeskanzlerin. Angela Merkel hatte in ihrer Neujahrsansprache deutliche Worte gefunden und davor gewarnt, den Vorurteilen und dem Hass der Organisatoren der Anti-Islam-Demonstrationen auf den Leim zu gehen. Beschwichtigungsversuche von Peter Altmaier, Chef des Kanzleramtes CDU.
Deshalb ist diese Forderung aus meiner Sicht jedenfalls völlig im Mainstream dessen, was auch SPD-Innenminister und SPD-regierte Bundesländer seit langem sagen.
Doch ganz so friedlich geht es gerade nicht zu in der Großen Koalition. Auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, CSU, meldete sich zu Wort. In einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung zeigte Müller erstaunlich viel Verständnis für die Demonstranten. Die Menschen hätten Existenznöte, fühlten sich an den Rand gedrückt und machten auf sich aufmerksam, da sie sich nicht umfassend vertreten fühlten. Das will, ganz offensichtlich, die CSU gerne übernehmen.
Christoph Brössel war das aus Berlin. Worum geht es der CSU bei ihren Vorschlägen zur Asylpolitik? Um die Sache oder mehr um die Stimmung im Land? Dazu haben wir unseren Berliner Korrespondenten Daniel Pokraka um seine Meinung gebeten. Hier sein Kommentar.
Warum jetzt? Warum beschäftigt sich die CSU jetzt mit dem Thema Asylmissbrauch und steckt ein Papier dazu den Medien? In einer Zeit, in der das Recht auf Asyl nicht in erster Linie missbraucht, sondern wegen der Lage im Irak, in Syrien und anderswo dringend gebraucht wird. Weil es der CSU mal wieder nicht um die Sache geht. Die Landesgruppe schreibt es ja selbst. Die Regierung hat gerade erst einem Gesetzentwurf zugestimmt, der es Behörden leichter macht, Asylanträge abzulehnen, wenn sie unbegründet sind und dass abgelehnte Bewerber schneller abgeschoben werden können. Wer etwas fordert, das schon beschlossen ist, der will ein Thema in der Diskussion halten und sich damit profilieren. Das ist in diesem Fall erstens schäbig, weil Diskussionen über das Asylrecht grundsätzlich auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen werden. Und es ist zweitens taktisch unklug. Denn es entsteht zumindest der Eindruck, dass das CSU-Papier eine Reaktion auf die unsäglichen Pegida-Demos ist. Wer sich von denen abgrenzen will, was die Union ja von sich behauptet, der sollte aber den Eindruck vermeiden, er lasse sich von Pegida die Themen seiner Klausur in Wildbad Kreuth diktieren. Dort könnte die CSU-Landesgruppe über die kalte Progression sprechen, über den IS, über die Kurden, über die Ukraine-Krise und über das Verhältnis zu Russland. Vermutlich wird die CSU in Kreuth auch darüber sprechen. Aber an die Medien gelangt ist wieder einmal ein Thema, bei dem es um Ausländer geht. Wie bei der Pkw-Maut und natürlich vor allem bei der unsäglichen Wer-betrügt-der-fliegt-Debatte vor einem Jahr. Der Ton ist diesmal weniger schrill. Die CSU schreibt mit Blick auf die gewachsene Zahl von Flüchtlingen in Deutschland und den Umgang mit ihnen, die Hilfsbereitschaft ist beeindruckend und darf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Genau das aber tut die CSU, wenn sie den Eindruck erweckt, der Missbrauch des Rechts auf Asyl wäre zurzeit das entscheidende Thema.
Daniel Pokraka kommentierte. Während es sich heute in Berlin um Papiere für Klausuren drehte, ging es vor der Küste Italiens um die nackte Realität. Zum zweiten Mal binnen 3 Tagen musste die italienische Küstenwache heute eingreifen, um hunderte Flüchtlinge zu retten, die von Schleuserbanden auf einem führungslosen Frachter mitten auf hoher See zurückgelassen worden waren. Die italienische Küstenwache ist seit Tagen im Dauereinsatz, auch wegen der Fähre Norman Atlantic, die vor knapp einer Woche in Brand geraten war. Mindestens 13 Menschen starben. Seit heute Abend ist klar, unter den Opfern ist auch eine Deutsche. Das hat das Auswärtige Amt vor rund einer halben Stunde bestätigt. Das Schiff wurde inzwischen in den Hafen von Brindisi geschleppt. Lisa Weiß berichtet.
Jetzt liegt sie endlich im Hafen, die Norman Atlantic. Ein schöner Anblick ist sie nicht. Ein völlig zerstörtes, schiefliegendes Wrack, von dem immer noch Rauch aufsteigt. Kein Grund zur Sorge, sagt Mario Valente vom Hafenamt in Brindisi. Wir sprechen mehr oder weniger von einem schwelenden Brand. Das Material verschmort mehr oder weniger. Es gibt keine ernsthaften Schwierigkeiten. Momentan wird das Schiff untersucht von einem Team bestehend aus Feuerwehrmännern, Mitarbeitern der Hafenbehörde und Polizisten. Auch der Staatsanwalt von Bari ist an Bord des Schiffes. Sie alle suchen nach Informationen über den Hergang des Unglücks, über die Ursache des Brandes, nach der Blackbox, einem Unfalldatenspeicher, den Schiffe genau wie Flugzeuge haben müssen. Wie lange das Wrack noch an Ort und Stelle im Hafen liegen wird, ist noch unklar, sagt Valente. Jetzt schauen wir mal, was die Justizbehörden sagen, wie wir vorgehen sollen. Momentan schauen wir nur auf den Sicherheitsaspekt, darauf, das Schiff im Gleichgewicht zu halten. Und was danach kommt, das hängt von diesen Faktoren ab. Zum ersten Mal seit dem Unglück sind nun Menschen im Inneren des Schiffs. Es ist wahrscheinlich, dass sie dort weitere Opfer der Katastrophe finden, zum Beispiel Flüchtlinge, die sich im Schiffsrumpf versteckt haben. Wenigstens auf dem zweiten Boot, das die italienische Küstenwache momentan beschäftigt, gibt es offenbar keine Toten. Ein Handelsschiff, das vollbeladen mit Flüchtlingen, aber ohne Besatzung auf die italienische Küste zusteuerte, ist mittlerweile auf dem Weg in den Hafen von Corigliano Calabo. Den 400 bis 450 Flüchtlingen, darunter auch Schwangere und Kinder, geht es den Umständen entsprechend gut. Erst vor wenigen Tagen konnten Küstenwache und Marine in einem ganz ähnlichen Fall im letzten Moment ein Flüchtlingsdrama verhindern. Der Frachter Blue Sky fuhr mit blockierten Steuer und knapp 800 Flüchtlingen an Bord auf die italienische Küste zu. Auch hier hatte die Besatzung das Schiff verlassen. Dass die Flüchtlinge jetzt auch in großen Schiffen, nicht nur in kleinen Holz- oder Schlauchbooten kommen, beobachtet Filippo Marini von der italienischen Küstenwache schon seit längerem. Wir haben in letzter Zeit schon mehr als 1 Dutzend Handelsschiffen geholfen. Aus all diesen Vorfällen versuchen wir herauszufinden, was die allgemeinen Dynamiken sind. Das ist jedenfalls der 2. Fall, bei dem die Besatzung ein großes Schiff verlassen hat. Schon im letzten Jahr haben Schleuser immer wieder Flüchtlinge auf kleinen Booten ohne Besatzung im offenen Meer ausgesetzt. Die Schleuser haben wohl ausgenutzt, dass Italien die Operation Mare Nostrum gestartet hat, eine Hilfsaktion für Flüchtlingsschiffe. Schiffe der italienischen Marine fuhren durchs Mittelmeer und sammelten Flüchtlinge weit vor der Küste auf. Den Schleppern spielte das in die Hände. Das Problem, die Operation Mare Nostrum ist zum Jahresende ausgelaufen. Einen gleichwertigen Ersatz gibt es nicht.
Lisa Weiß berichtete. Schleuserbanden schicken Flüchtlinge auf uralten Frachtern auf die Reise nach Europa, schalten dann mitten auf dem Meer den Autopiloten ein und hauen in kleinen Booten ab. Das ist eine Entwicklung, die Hilfsorganisationen große Sorgen macht, etwa dem UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Und auch bei der EU-Grenzschutzagentur Frontex in Warschau heißt es, das sei, Zitat, ein neuer Grad der Grausamkeit. Jan Palokat berichtet aus Warschau.
Die Frontex-Zentrale in Warschau ist eigentlich über die Feiertage geschlossen, doch die Schlepper machen dieses Jahr keine Winterpause. Frontex-Sprecherin Eva Moncure ist wegen der Zustände auf dem Mittelmeer auch im Weihnachtsurlaub erreichbar per Handy. Diese Trasse war immer schon populär. Seit anderthalb Jahren ist der Zustrom Richtung Italien immer größer geworden. 2014 sind über 167.000 Menschen auf diese Weise nach Italien gekommen. Jetzt im Winter, wenn es stürmisch ist, dann kommen die Schiffe, die bisher benutzt wurden, Fischkutter oder Schlauchboote, nicht mehr in Frage. Sie schaffen die Strecke bei dem Wetter einfach nicht mehr. In diesem Winter ist deshalb zu beobachten, dass die Schlepper neue Methoden anwenden. Sie benutzen jetzt Frachtschiffe, auf die mehrere hundert Personen passen und die auch bei diesem Wetter übersetzen können. Die Warschauer Zentrale hat eine verwaltende Funktion und verschafft der EU einen Überblick über die Lage insgesamt. Und die war noch nie so dramatisch, sagt die Sprecherin. Die Rettungsaktionen sind zu einer beinahe täglichen Aufgabe geworden. In früheren Jahren war Libyen ein wichtiges Herkunftsland. Das ändert sich gerade. Jetzt starten viele von der Türkei. Die Frachtschiffe, von denen wir jetzt reden, kommen aus der Türkei. Die Schlepper, die das alles organisieren, kennen keine Skrupel, sagt Frontex-Sprecherin Moncure. Das ist ein Riesengeschäft. Es geht um Millionen. Und wenn auf diesem Schiff 400 Menschen sind und jeder hat ein paar tausend Euro gezahlt, dann kommen wir auf eine Riesensumme. Diese Schiffe haben keinerlei Ausstattung, geschweige denn Rettungswesten oder irgendwelche anderen Schutzvorkehrungen. Es sind Schrottschiffe. Und während es früher im Winter ruhig blieb, seien dieses Jahr allein im Dezember 5000 Flüchtlinge Richtung Italien aufgebrochen, etliche Frauen und Kinder darunter, die unterwegs Fürchterliches durchmachten. Bei Frontex geht man nicht davon aus, dass dieser Trend auf absehbare Zeit dreht.
Jan Palokat war das aus Warschau. In Deutschland machen sich viele Unternehmen Sorgen, woher sie in den kommenden Jahren ihre Fachkräfte bekommen sollen. Allein bei kleinen und mittelgroßen Firmen sollen inzwischen mehr als die Hälfte Probleme haben, freie Stellen zu besetzen. Das ergab dieser Tage eine Umfrage des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft. Dessen Präsident sprach sogar von einem Albtraum, den der Fachkräftemangel für die Firmen bedeute. Der Chef der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, hat jetzt eine freiwillige Rente mit 70 vorgeschlagen, damit Arbeitnehmer, die fit sind und das möchten, länger arbeiten können. Thorsten Huhn über die Idee und die Reaktionen.
Der Vorstandschef der Bundesanstalt für Arbeit tritt dafür ein, dass Arbeitnehmer freiwillig mit 70 Jahren in Rente gehen können. Das sei für den Arbeitsmarkt wichtig, da zunehmend Fachkräfte fehlten, sagte Weise in einem Interview der Zeitung Die Welt. Flexible Ausstiege aus dem Erwerbsleben in die Rente seien grundsätzlich ein gutes Modell. Die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, findet die Idee gut.
Wenn Leute sich wirklich freiwillig entscheiden, noch länger im Beruf tätig zu sein, wäre gar nichts einzuwenden.
Allerdings ist Kipping auch skeptisch, ob es tatsächlich nur um Fachkräfte geht, ob nicht vielmehr finanzielle Gründe dazu führen, dass Menschen länger arbeiten müssen.
Die Frage ist natürlich zuallererst, wie freiwillig ist das wirklich? Liegt es nicht vielmehr daran, dass die gesetzliche Rente immer weniger vor Altersarmut schützt und dass viele Menschen aus purer Not länger arbeiten?
Union und SPD beraten derzeit gemeinsam über neue Möglichkeiten für flexiblere Übergänge in die Rente. Hintergrund ist der Fachkräftemangel. Nach einer vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Studie müssen in den nächsten 15 Jahren mehr als 2 Millionen Beschäftigte ersetzt werden, die in sogenannten Engpassberufen tätig sind, bei denen es also an Nachwuchs fehlt. Nach Studien des Instituts der deutschen Wirtschaft betrifft das besonders Bildungs- und Gesundheitsberufe, den sozialen Bereich sowie die Baubranche und die Gebäudetechnik. Nach Berechnung des Instituts werden im Jahre 2020 in Deutschland 1,3 Millionen Fachkräfte fehlen. Dies stellt vor allem kleine und mittlere Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Der Präsident des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft, Mario Ohofen, hatte vor kurzem den Fachkräftemangel als Albtraum für den Mittelstand bezeichnet. Nach einer Umfrage seines Verbandes haben inzwischen mehr als 50% der kleinen und mittleren Firmen Probleme bei der Besetzung von offenen Stellen. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, SPD, erklärte, angesichts des Fachkräftemangels sei es gut, dass ältere Arbeitnehmer länger im Job blieben. Es müssten aber auch die Beschäftigungschancen von Frauen, An- und Ungelernten sowie behinderten Menschen verbessert werden, betonte Gabriel.
Seit knapp 2 Tagen, um genau zu sein, seit 42,5 Stunden, gilt in Deutschland ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn. Flächendeckend? Nicht ganz. Einige weiße Flächen gibt es noch. Und die Tatsache, dass der Mindestlohn in der Neujahrsnacht eingeführt wurde, hat nicht dazu geführt, dass der Streit um das Für und Wider zu Ende gegangen wäre. Im Gegenteil.
Morgen, ein Baguette für dich.
Andrea Nahles steht in der Bäckerei Delonas in Mayen in Rheinland-Pfalz. Die 20 Mitarbeiter in der Filiale verdienen schon seit gut einem halben Jahr 8,85 Euro die Stunde, also etwas mehr als den Mindestlohn. Das freut Bundesarbeitsministerin Nahles. Aber, sagt sie,
es ist nicht so, dass im Bäckerhandwerk das überall so ist. Heute wird es in vielen Bäckerfilialen, also seit gestern, höhere Löhne geben. Und das finde ich auch deswegen gut, weil das natürlich dazu führt, dass, sagen wir mal, Billigkonkurrenz ein Stück weit ausgebremst wird.
Geschäftsführer Achim Lohner sieht den Mindestlohn inzwischen ebenfalls positiv.
Am Anfang war ich sehr kritisch, aber ich hätte nie geahnt, wie viele Menschen für schlechte Lohnzahlungen arbeiten müssen. Und die wichtigste Aufgabe eines Arbeitgebers ist, dafür zu sorgen, dass die Menschen von ihrem Lohn, was sie verdienen, auch leben können.
Aber es gibt auch Kritik am Mindestlohn. Das IFO-Institut sagt, dass viele Arbeitsplätze verloren gehen werden. Die arbeitgebernahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft spricht sogar von bis zu 570.000 Stellen, die in Deutschland wegfallen könnten. Das Institut der deutschen Wirtschaft befürchtet in bestimmten Bereichen Preissteigerungen von 20-30%. Vor allem für den Osten Deutschlands sei der Mindestlohn ein Problem, sagt Hagenlesch vom IW.
Sodass wir also insbesondere im Osten, wo die Arbeitslosigkeit ohnehin etwas höher ist, doch befürchten, dass da Arbeitsplätze verloren gehen.
Laut einer Umfrage des IFO-Instituts plant jeder 4. Betrieb im Osten, Stellen abzubauen. Andrea Nahles kann diese Ängste nicht teilen.
Wir sind jetzt das 22. Land in Europa, das einen Mindestlohn einführt. Wir können also auch ein bisschen gucken, wie ist das gelaufen in anderen Ländern. Und wir glauben, dass es wirklich insgesamt beschäftigungsneutral ist, dass es eben keine Arbeitsplätze kostet und dass sich auch die vermuteten Preissteigerungen absolut klein gestalten.
Die Callcenter und die Taxibranche klagen besonders laut über die höheren Löhne. Die Taxitarife etwa müssten um 25% steigen, so der Branchenverband. Das werde nicht machbar sein. Rund 50.000 Arbeitsplätze könnten verschwinden, also jeder 4. Job in der Taxibranche. Friseure und Fleischer hingegen konnten Übergangsregeln aushandeln. Der Mindestlohn wird hier also erst nach und nach eingeführt. Unterdessen versuchen einige Arbeitgeber auf unterschiedlichsten Wegen den Mindestlohn zu umgehen. Dabei holen sie sich sogar Hilfe von Anwaltskanzleien, sagt Stefan Körzel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Zum Beispiel
suchen große Zeitungszustellungshäuser Umgehungsmöglichkeiten, indem sie nachfragen, ob es in der Familie Minderjährige gibt, für die ja der Mindestlohn nicht gilt. Dann sollen die Aufträge auf die Minderjährigen übertragen werden. Wer am Ende die Zeitung austrägt, ist ihnen egal. Das geht so nicht.
Körzel vermutet, dass Arbeitgeber auch verstärkt Langzeitarbeitslose einstellen werden, aber nur für 6 Monate. Denn so lange wäre ebenfalls kein Mindestlohn fällig.
Und wenn Sie ein halbes Jahr im Unternehmen waren, dann entlassen und somit ein Drehtüreffekt steht, in dem der nächste Langzeiterwerbslose eingestellt wird.
Hagen Lesch vom IW fügt hinzu.
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Arbeitsplätze, die bisher sozusagen abhängig beschäftigte Arbeitsplätze waren, in selbstständige Arbeitsplätze verwandelt werden. Also zum Beispiel der Friseurangestellte, der ist nicht mehr Angestellter, sondern arbeitet im Laden auf eigene Rechnung, sozusagen als Untermieter eines Stuhls. Und das heißt, wir hätten da nur einen Wandel der Beschäftigungsform, ohne dass wir einen Verlust an Arbeitsplätzen sehen.
Aber so entstehe ein neues Selbstständigenprekariat, kritisiert Körzel.
Und?
Wir wissen auch, dass dann mit den Stunden jongliert wird, dass zwar 8,50 Euro gezahlt werden, aber die Stundenzahl angehoben wird, dies nicht dokumentiert wird.
Für die Kontrolle der Arbeitszeit und die Einhaltung des Mindestlohns ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit zuständig. Betriebe, die sich nicht an den Mindestlohn halten, müssen mit einer Strafe von bis zu 500.000 Euro rechnen.
Jennifer Lange berichtete. Dem Piloten der verunglückten Air Asia-Maschine könnte am vergangenen Sonntag womöglich eine Notlandung auf dem Wasser gelungen sein, bevor das Flugzeug dann wegen hoher Wellen mit 162 Menschen an Bord untergegangen sei. Das ist eine Theorie, die inzwischen mehrere Luftfahrtexperten geäußert haben. Bevor das Wrack und vor allem der Flugschreiber nicht gefunden sind, bleiben das aber Spekulationen. Traurige Tatsache ist, die Suchmannschaften in der Java-See südwestlich der Insel Borneo finden immer mehr Tote.
What could have happened to AirAsia Flight QZ8501?
Was könnte passiert sein mit AirAsia Flug 8501? Am Donnerstag auf Channel News Asia.
9:30 p.m. on Channel News Asia.
Die Fernsehsender in Südostasien überbieten sich mit Sondersendungen und Dokumentationen. Verweben Spekulationen und Theorien zu Analysen, obwohl es echte Antworten nicht geben kann, bevor der Flugschreiber nicht ausgewertet ist. Der Absturz des Airbus über der Javasee bewegt die Menschen wie kein anderes Thema. Eine von unberechenbarer Natur gebeutelte Region steht zusammen, wie schon bei der Suche nach dem Wrack. Indonesien, Malaysia, Singapur, Australien, eine große ozeanische Gemeinschaft. Heftige Winde, hohe Wellen und Starkregen behindern die Bergungsarbeiten an der Absturzstelle vor Borneo. Die Sicht ist sehr schlecht, sagt Suhadi Siswo vom indonesischen Rettungsteam.
But the rescuers are faced with a poor visibility.
Das kann dazu führen, dass Leichen und Trümmer weiter auseinandergetrieben werden, von der Fundstelle weg. Und je länger es dauert, bis wir sie bergen können, desto größer wird das Feld. Es ist ein Rennen gegen die Zeit.
A race against time.
30 Schiffe sind vor Ort, dort, wo die ersten Trümmer des verschollenen Airbus gesichtet wurden. Eine Notrutsche, eine Flugzeugtür, aufgeplatzte Koffer. Und die ersten Toten. 6 Leichen haben sie inzwischen aus dem Meer geholt, gibt Bambang Solisto, der Leiter des Rettungsteams, bekannt. Davon trug eine Person die Uniform einer Flugbegleiterin. Die Toten sind immer noch auf dem indonesischen Zerstörer, da wir sie wegen des schweren Wetters nicht an Land bringen konnten. 75 Krankenwagen warten auf dem Juanda Airport im indonesischen Surabaya auf die Toten von Flug QZ8501. In einem nahegelegenen Krankenhaus sollen sie identifiziert werden. Den meisten Angehörigen der Opfer wurde dazu inzwischen DNA entnommen. Personar wurde inzwischen auch die genaue Position des Flugzeugwracks ermittelt. Es liegt kopfüber in rund 40 Meter Tiefe. Das dürfte, sobald das Wetter mitspielt, die Bergungsteams nicht vor große Probleme stellen, jedenfalls rein technisch gesehen. Neben der Bergung der Opfer hat der Flugschreiber Priorität. Die Batterien seines Senders dürften noch frisch sein, sodass auch hier kaum mit Schwierigkeiten gerechnet wird. Der Flugschreiber ist der Schlüssel zur Lösung des Rätsels um AirAsia Flug 8501. Der Frage, warum ein modernes, gerade erst gründlich gewartetes Verkehrsflugzeug mit einem erfahrenen Piloten im Cockpit urplötzlich vom Himmel fällt. So schnell, dass es nicht einmal einen Notruf absetzen kann. Das Unwetter, das Kapitän Irianto umfliegen wollte, bevor der Funkkontakt unvermittelt abbrach, schließen die Experten aus. 7 andere Maschinen flogen zur selben Zeit problemlos durch dieselbe Schlechtwetterzone. Also was war es dann? Die Antwort steckt in der sogenannten Blackbox, die in Wahrheit knallorange ist.
Holger Senzel berichtete aus unserem Studio in Singapur. Inzwischen haben die Suchmannschaften nach offiziellen Angaben 30 Tote geborgen. Es ist ein heftiges Tauziehen. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hatte in der Silvesternacht das sogenannte Rom-Statut unterzeichnet. Das ist der Vertrag, der die Zuständigkeiten des Internationalen Strafgerichtshofes regelt. Sollte der Beitritt der Palästinenser zu diesem Vertrag gelingen, dann müsste Israel befürchten, dass es dort ein Verfahren wegen seiner Besatzungspolitik geben könnte. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat den Strafgerichtshof inzwischen aufgefordert, den Beitritt der Palästinenser abzulehnen. Das Gesuch sei scheinheilig. Christian Wagner aus Tel Aviv.
Insgesamt 18 Dokumente unterzeichnet der palästinensische Präsident vor der verblassten Fototapete, die das für viele unerreichbare Jerusalem wenige Kilometer entfernt zeigt. Dem Abkommen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen wollen die Palästinenser zum Beispiel beitreten und dem Abkommen zum internationalen Seerecht. Sie haben weder Atomwaffen noch einen Seehafen. Aber wenn die Palästinenser wie ein Staat auftreten, so die Hoffnung von Abbas, dann könnten sie endlich etwas erreichen im Konflikt mit Israel. Für eine Beruhigung der gesamten Nahostregion sei ein Ende des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern der Schlüssel, sagt Abbas. Eine Lösung auf Grundlage internationalen Rechts. Der palästinensische Präsident wörtlich: Mehr verlangen wir nicht, aber mit weniger werden wir uns nicht zufrieden geben. Das einzige Dokument, was wirklich zählt, ist das Abkommen zum Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Eine Aufnahme dort würde den Palästinensern die Möglichkeit geben, Klage gegen Israel zu erheben, etwa wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen. Genauso wie Israel haben die USA die Palästinenser seit Jahren vor diesem Schritt gewarnt. Sie haben gedroht. Abbas aber sagt auf einer Kundgebung seiner Fatah-Bewegung, nach der gescheiterten UN-Resolution zum Ende der Besatzung im Westjordanland habe er keine andere Wahl. Sie wollen uns unser Recht verwehren, aber das Recht ist kein Gnadenakt. Wir nehmen uns unser Recht. Wir arbeiten daran, es zu bekommen. Der Sicherheitsrat war nicht unsere letzte Möglichkeit. Wir stehen am Anfang eines langen Weges. Wir wissen, was wir fordern, und wir wissen, was wir tun müssen. Israels Ministerpräsident Netanyahu, gerade als Parteichef und Spitzenkandidat seines Likud bestätigt, erklärte am Abend, er erwarte, dass der heuchlerische Antrag zum Internationalen Strafgerichtshof rundweg abgelehnt werde. Dabei weiß Netanyahu, dass den Palästinensern gute Chancen eingeräumt werden, und lässt deshalb seinen Berater Dore Gold mit Klagen gegen die Palästinenserführung drohen.
It's the Palestinian Authority, which forged a pact with Hamas, that should be worried about the.
Die palästinensische Autonomiebehörde paktiert doch mit der Hamas. Da sollte sie sich viel eher Gedanken darüber machen, vor dem Internationalen Strafgerichtshof selbst verklagt zu werden. Israel wird seine Soldaten gegen diese juristische Offensive verteidigen.
From this legal offensive being planned by Mr. Abbas.
Anklagen gegen Offiziere der israelischen Armee oder internationale Haftbefehle gegen israelische Manager, deren Firmen die illegalen Siedlungen auf besetztem Gebiet ausbauen. Israels liberale Tageszeitung Haaretz breitet die möglichen Folgen schon mal aus und schreibt, die Regierung stehe vor großen Schwierigkeiten.
Ausgerechnet in ein ehemaliges Kloster soll der Häftling Uli Hoeneß jetzt verlegt werden. Seit 7 Monaten sitzt der frühere Präsident des FC Bayern wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis von Landsberg am Lech. Nun kommt er mutmaßlich in eine Außenstelle des Gefängnisses in der Nähe von Starnberg, in ein sogenanntes Freigängerhaus. Das heißt so, weil Hoeneß seit heute Freigänger ist. Mit anderen Worten, er darf nun tagsüber außerhalb von Gefängnisgittern arbeiten gehen und muss nur noch zum Schlafen zurück. Philipp Nagel mit Einzelheiten.
Das schönste Geburtstagsgeschenk erhält Hoeneß also schon 3 Tage vor seinem 63. Geburtstag. Als Freigänger darf der Ex-Bayern-Präsident jetzt wieder einer geregelten Arbeit nachgehen. Voraussichtlich nächste Woche Mittwoch wird Hoeneß erstmals seinen neuen Job in der Jugendabteilung des FC Bayern antreten.
Sein Wunsch war von Anfang an, dass er in der Nachwuchsabteilung tätig ist. Und er wird dann ab Anfang Januar kommt er hier zum ersten Mal her, wird dann im Nachwuchs auch tätig sein. Und Uli und wir sind davon überzeugt, dass er da auch einen wichtigen Beitrag leisten kann.
Laut Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge soll Hoeneß allerdings nicht in Entscheidungsprozesse im Profibereich eingebunden werden.
Ich meine, wir mussten ja da einen Arbeitsvertrag unterschreiben mit der JVA Landsberg. Und in dem Arbeitsvertrag ist das Arbeitsfeld eben eigentlich exklusiv auf den Nachwuchsbereich beschränkt.
Dass der einstige Bayern-Patron sich aber komplett aus allem raushält, daran glaubt Rummenigge dann auch nicht so ganz. Sein altes Büro in der Vorstandsetage wird Hoeneß trotzdem nicht beziehen. Sein neuer Arbeitsplatz ist das Jugendhaus des Rekordmeisters. Ab nächster Woche wird Hoeneß dann morgens von einem Fahrer abgeholt und zur Säbener Straße gefahren. Um 18 Uhr muss er dann zurück ins Gefängnis. Allerdings steht sein Bett dann wohl nicht mehr in Landsberg, sondern in Rothenfeld. In dem ehemaligen Kloster wird Hoeneß die Nächte im sogenannten Freigängerhaus verbringen. Franz Beckenbauer freut sich schon, seinen alten Weggefährten nun wieder öfter zu sehen.
Man, er hat einen Fehler gemacht, das weiß er. Dafür hat man ihn auch bestraft, das weiß er auch. Aber irgendwann wird die Zeit auch vorbei sein und dann ist er wieder mitten unter uns und mitten im FC Bayern drin.
Für die Justiz gilt Hoeneß dennoch weiter als Häftling. Sollte die Hälfte seiner Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden, könnte er frühestens im Frühjahr 2016 ein freier Mann sein.
Philipp Nagel berichtete. Apropos Steuerhinterziehung, die Zahl der Selbstanzeigen von Steuersündern hat im gerade zu Ende gegangenen Jahr neue Rekordwerte erreicht. Mit über 9000 gab es die meisten Selbstanzeigen in Baden-Württemberg. Auf Platz 2 folgte dann schon Nordrhein-Westfalen mit gut 7100. Schlusslicht war Mecklenburg-Vorpommern. Hier gab es nur 29 Selbstanzeigen. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Mein Name ist Adrian Feuerbacher.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.